Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Susanne Lurwig. Und außerdem, es gibt Streit, diesmal in der Verlags-, nicht in der Kunstwelt. Der Schriftsteller Thomas Brussig, der trennt sich vom S. Fischer Verlag. Mehr zu den Hintergründen gleich bei uns. Aber auch die Kunstwelt, die haben wir im Blick, denn soeben wurde die Manifesta in Pristina eröffnet. Und als erstes, da gucken wir nochmal in Richtung Kassel, in Richtung Documenta. Seit dieser Woche, da gibt es ja den neuen Interimchef, gerade schon gehört in den Nachrichten, Alexander Fahrenholz. Er ist ein neuer alter Chef, müsste man wohl besser sagen, denn bereits vor 30 Jahren bei der Documenta 9 war er schon einmal an Bord. Dann arbeitete er viele Jahre bei der Kulturstiftung des Bundes. Und nun wurde der erfahrene Verwaltungsmanager aus dem Ruhestand geholt und er hat eine lange Liste von Problemen vor sich. Antisemitische Bildsprache, eine entlassene Generaldirektorin, KünstlerInnen, die ihre Werke abziehen oder gleich selbst abreisen, eine in der Kritik stehende Schulungsleiterin für Ausstellungsrundgänge und eine nicht endend wollende Debatte über Strukturen. Noch nie, so scheint es, war die schon des Öfteren von Skandalen heimgesuchte Weltkunstschau so in der Kritik wie bei ihrer gerade laufenden 15. Ausgabe. Alexander Fahrenholz, der soll die Dinge nun richten. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, er soll ja vor allen Dingen neue Strukturen schaffen, heißt es allerorten. Was bedeutet dies konkret? Mehr Verantwortung auf Bundesebene, weniger auf Seiten des Landes Hessen und der Stadt Kassel?
Nein, ich glaube, das ist nicht die Aufgabe einer Interimsgeschäftsführung, jetzt neue Strukturen zu schaffen, sondern die Interimsgeschäftsführung hat in erster Linie die Aufgabe, den Fortgang der Ausstellung bis zu ihrem Ende am 25. September zu gewährleisten und zu versuchen, Störungen zu vermeiden. Tatsächlich ist es so, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft auch gesagt hat, dass man über neue Strukturen nachdenken muss und dass diese Diskussion möglicherweise bereits jetzt schon angestoßen werden soll. Die Arbeit an neuen Strukturen ist aber eine, die selbstverständlich weit über den Zeitraum der jetzigen Ausstellungsdauer hinausreicht. Und insofern ist das eine Aufgabe, die dann entweder bei den Gesellschaftern, dem Aufsichtsrat oder einer möglichen Nachfolgerin, einem möglichen Nachfolger liegt.
Aber dennoch sollen Sie doch den lange geforderten wissenschaftlichen Beirat ins Leben rufen. Und Meron Mendel, Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte, der hat Ihnen schon abgesagt. Wie sehr trifft Sie diese Absage?
Dieser Beirat, war tatsächlich eine wichtige Entscheidung, mindestens so wichtig wie die Personalie, offen gestanden. Diese Entscheidung, die mich dann auch dazu bewogen hat, tatsächlich hier jetzt hilfsweise einzusteigen. Diese Entscheidung heißt nämlich, dass die Gesellschafter die Bearbeitung dieses übergreifenden Themas Antisemitismus und alles, was damit auch im Hinblick auf die Ausstellung zusammenhängt, selber federführend übernehmen. Das heißt, die Gesellschafter werden eine Gruppe von, wie es da dann in diesem Beschluss heißt, Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichen Wissensgebieten zusammenstellen, die als Gesprächspartner für die Kuratorinnen und Kuratoren der Ausstellung zur Verfügung stehen. Es ist also nicht die Geschäftsführung und es ist nicht die Documenta selber, die diese Gesprächspartner entwickelt. Und das ist auch klug so, denn es ist sonst stünde ja wieder im Raum, dass die Kuratorinnen und Kuratoren oder die für die Ausstellung Verantwortlichen gewissermaßen sich ihre Gesprächspartner selber organisieren. Das ist aber, soll nicht so sein, sondern es soll ein vielstimmiges Gremium sein, was im Dialog mit den Kuratoren dann über diese Fragen diskutiert.
Wann wird es dieses Expertengremium denn geben, voraussichtlich?
Ja, ich wünsche mir natürlich sehr bald, denn nichts wäre schädlicher, als wenn man den Eindruck gewänne, dass es sich dabei nur so um eine Art Verzögerungsstrategie handelt. Und das ist auch ganz offenkundig nicht der Fall. Ich habe gestern oder vorgestern, weiß ich jetzt gar nicht mehr, mit der Ministerin in Hessen gesprochen, der Frau Dorn, die dieses auch sehr stark betreibt. Und das ist natürlich eine voraussetzungsvolle Aufgabe, dieses Gremium zusammenzuführen. Aber ich habe den Eindruck, dass sie das mit großem Nachdruck verfolgt. Und ich denke mal, ich erhoffe mir, dass das in den nächsten Tagen maximal vielleicht auch in den nächsten 2-3 Wochen da ein klares Bild zu bekommen ist. Das liegt nicht in meiner Hand, aber ich würde alles dafür tun, das zu unterstützen.
Was ist genau im Moment Ihre Aufgabe? Nur die Documenta geräuschlos zu Ende bringen, was ja schon eine große ist.
Das finde ich, haben Sie sehr schön beschrieben. Also wobei sich das natürlich im Moment auch darauf konzentriert, Gesprächsfäden, die gelitten haben und Kommunikation, die teilweise unterbrochen ist, wieder aufzunehmen. Das passiert im Moment schon und das empfinde ich auch als eine glückliche Entwicklung. Es ist auch so, dass ich glaube, durch die zurückliegenden Entscheidungen des Aufsichtsrates und auch in dieser Personalie es wieder so ist, dass alle Beteiligten, also Stadt, Land und auch der Bund, ihre Zustimmung zu diesem Vorgehen jetzt signalisiert haben, sodass auch vielleicht die eine oder andere Irritation, die es da zwischen den Beteiligten möglicherweise gegeben hat, sich, denke ich, auflöst. Und das ist auch ein wesentlicher Beitrag, dass, ja, dass die Documenta zu einem erfolgreichen und friedlichen, sage ich mal, Fortgang findet.
Wie muss, Herr Fahrenholz, die Documenta der Zukunft aussehen? Muss der Bund wieder eine stärkere Rolle spielen?
Ja, das ist eine Frage, die ich Ihnen natürlich nicht beantworten kann, weil das auch eine Frage ist, die man dem Bund selber stellen muss. Ich würde nur sagen, die Documenta ist ja nicht nur einfach eine Kunstausstellung, eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst, sondern sie ist ein Stück deutsche Geschichte. Das hat man bei den Ausstellungen im Haus der Geschichte in Berlin gesehen und das merkt man auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und vor dem Hintergrund finde ich es ganz ungeachtet der Frage, mit welchem Volumen das geschehen soll und ganz ungeachtet der Frage, ob der Bund dann auch beispielsweise im Aufsichtsrat vertreten sein muss, notwendig, dass er diesem Projekt weiterhin angehört. Und wie das dann geschieht und wie das sich organisatorisch abbildet und wie das sich natürlich auch finanziell abbildet, das muss man, glaube ich, der weiteren Diskussion überlassen.
Was würden Sie sagen, waren die größten Fehler, die bisher gemacht wurden?
Ich würde ungern in der Position, in der ich jetzt bin, über Fehler reden, die möglicherweise gemacht wurden vor der Zeit, in der ich hier angetreten bin. Das ist, glaube ich, wirklich nicht meine Rolle. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich Dinge anders oder besser gemacht hätte, als die, die vor mir Verantwortung getragen haben. Ich glaube, die Bewertung dessen, was geschehen ist, kann man getrost sozusagen den Kommentatoren überlassen, die das journalistisch begleiten, möglicherweise eines Tages auch einer Evaluation und den Gesprächen mit diesem Expertengremium und dann einer Diskussion darüber, was aus den Ergebnissen einer solchen Expertenbefragung oder aus einem solchen Expertendialog, was für konkrete Konsequenzen daraus für Struktur und Zukunft dieses Projekts Documenta zu ziehen sind.
Herr Fahrenholz, ist es schon ein Erfolg, wenn Sie es schaffen, die Documenta zu Ende zu bringen, wenn sie nicht vorzeitig schließen muss?
Ich möchte, dass die Documenta ein tolles Ereignis wird für die Besucherinnen und Besucher. Und das Verrückte ist ja, wenn Sie übers Gelände gehen, die Besucher kommen in unverminderter Zahl. Es ist eine großartige Stimmung. Es ist mitreißend, was in Kassel geschieht. Und dass das so viele Menschen wie irgendwie möglich erreicht, das wäre mein Ziel. Und deswegen denke ich überhaupt keinen Moment lang darüber nach, ob es möglicherweise da ein vorzeitiges Ende gibt. Das halte ich für keine sinnvolle, keine denkbare Option. Es muss einfach das jetzt passieren, was bei den vorangegangenen Dokumenten eben ein Stück weit vorher schon eingetreten ist. Es muss ein großes sommerliches Fest werden, das möglichst viele Menschen erreicht.
Aber wird das vielleicht die letzte Ihrer Art in der Struktur sein, wie wir sie jetzt gerade erleben?
Das weiß ich nicht. Es ist ja so, die Documenta hat ihren Charme und auch natürlich ihre Risiken, immer aus dem Umstand, dass sie von einem winzigen Nukleus, der sie über einen relativ langen Zeitraum ist, in kurzer Zeit zu einem gewaltigen Organismus explodiert. Und da sind, wie gesagt, Risiken mit verbunden, aber damit ist eben auch die Chance verbunden, dass es jedes Mal wieder mit einer neuen kuratorischen Leitung zu einem völlig anderen Konzept kommt, zu einem völlig anderen eigenständigen Profil eines solchen Projekts zeitgenössischer Kunst. Und ich glaube, an diesem Prinzip, so anstrengend das ist und so schmerzhaft es ist, auch sozusagen kein Gedächtnis dieser Institution sozusagen zu haben, was sich personell oder institutionell ohne weiteres immer abbildet, an diesem Prinzip festzuhalten, daran wäre mir im Interesse der Documenta gelegen.
Sagt Alexander Fahrenholz, Interimchef der Documenta. Vom nationalen Kunstgroßereignis geht es weiter nach Pristina. In der Hauptstadt des Kosovo wurde am Abend die Manifeste eröffnet. Im Gegensatz zu Documenta eine Biennale, und zwar eine ohne festen Sitz. Sie wandert, findet alle 2 Jahre an einem anderen Ort in Europa statt, der auch nicht immer eine große Adresse in der Kunstwelt sein muss. Pristina ist auf der Landkarte der internationalen Kunstszene wohl eher ein unbekannter Ort. Das kleine Land hat sich nach dem Jugoslawienkrieg 1998 abgespalten und sich von den Folgen der Auseinandersetzung noch nicht wirklich erholt. Mein Kollege Carsten Probs ist vor Ort und wir haben zunächst darüber gesprochen, wie man sich so eine große Ausstellung mit westlicher Gegenwartskunst an einem Ort vorstellen kann, der auf der Landkarte der Kunst bislang ein weißer Fleck ist.
Ja, auf den ersten Blick macht es die Manifeste eigentlich nicht viel anders als viele andere Biennalen. Sie interveniert also in den Stadtraum und erschließt dann also neue Orte für die Kunst. Das Grand Hotel hier zum Beispiel in Pristina, ein 9-stöckiger Hochhausbrocken, muss man sagen, aus der Tito-Moderne der 70er Jahre. Der überragt hier die ganze Altstadt. Das Hotel soll auch mal über eine eigene Kunstsammlung sogar mal verfügt haben. Heute steht das aber leer, teilweise bis auf den Rohbau zurückgebaut. Das hat die Manifeste zu einem Hauptausstellungsort gemacht. Und oben auf dem Dach ist eben weithin sichtbar eines der, ja, man sagt, Signature Works, einer der Erkennungskunstwerke der Manifeste, eine große Leuchtschrift mit so herabfallenden Sternen des Künstlers Petrit Halilaj, eines ja der international bekanntesten kosovarischen Gegenwartskünstler. Der Schriftzug, also mit den Sternen, bezieht sich natürlich so ironisch nochmal zurück auf diese sozialistischen Losungen, die früher auf solchen repräsentativen Bauten zu sehen waren. Jetzt aber lautet die Inschrift auf Albanisch und übersetzt: Wenn die Sonne untergeht, dann malen wir den Himmel an. Und das Werk präsentiert sozusagen dann so eine charmante Version des nationalen Unabhängigkeitsbewusstseins des Kosovo. Und ich glaube, so versteht sich letztlich die Manifeste auch selber so als idealistischer Akteur vor Ort. Man möchte Pristina näher an Europa, an die europäischen Demokratien, an die Vielstimmigkeit der Kunst heranrücken, demokratische Kultur stärken, wie es jetzt Hedwig Feien auch ausgedrückt hat, die Manifesta-Direktorin. Und man importiert hier eigentlich auch nicht nur Kunst aus Westeuropa, sondern es gibt eben auch wirklich zahlreiche KünstlerInnen aus der Region zu sehen, bis hin zur klassischen Moderne hier im Kosovo, die mir völlig unbekannt war und die sich so in den 20er, 30er Jahren stark an den Kunstzentren damals in Belgrad und Paris orientiert hat.
Die KünstlerInnen vor Ort sind vermutlich wirklich vielen nicht so bekannt, aber kommen wir nochmal ganz kurz auch zu diesen stadtplanerischen Eingriffen zurück, die Manifeste ja auch immer gerne vornimmt. Also es wird ein Hotel wieder eröffnet, was geschlossen war, was sonst noch?
Also es gibt bei der Manifeste neben dieser künstlerischen Leiterin Catherine Nichols einen Kurator mit eigenem Etat für Architektur und Stadtplanung. Das ist in diesem Jahr der doch ziemlich renommierte Architekt und Designer Carlo Ratti aus Italien, der ein Programm eben für die Restaurierung, kann man sagen, Neuerschließung von zahlreichen aufgegebenen Gebäuden hier in Pristina leitet. Und das soll ja quasi an Nachhaltigkeit auch inhaltlicher Arbeit weit über die Kunstausstellung letztlich hinausgehen, die auch eben nur im begrenzten Zeitraum zu sehen ist. Zum Beispiel eine alte Industriebrache mit einer Ziegelfabrik soll hier als Standort für Kultur neu aufgebaut werden. Eine Reihe von öffentlichen Grünflächen in der Stadt angelegt. Zahlreiche aufgegebene Orte werden mit Kunst bespielt, ehemalige Eisstadien, Industriehallen, ein leerstehender Hammam. Man hat der Stadt eigentlich das Versprechen abgenommen, dass die Investitionen, die man hier tätigt, dass die auch nachhaltig gepflegt werden.
Dennoch kann man nicht über Pristina reden, ohne nochmal an den Krieg in Jugoslawien zu erinnern, 1999, und aktuell der Krieg in der Ukraine. Spielt all das eine Rolle?
Lassen Sie es mich vielleicht so sagen, der Jugoslawienkrieg, die Spannung mit Serbien, das den Kosovo ja bislang nach wie vor nicht als Staat anerkennt, die sind ohnehin mit Händen zu greifen. Die sind sehr präsent, sowohl in der Politik, auch an vielen offiziellen Gedenkorten, die man hier sieht. Da spielt natürlich auch so ein bisschen immer noch dieser kosovarische Nationalismus, der UCK aus den ersten Tagen der Unabhängigkeit auch immer noch eine Rolle. Das heißt, die Manifeste tut eigentlich ganz gut daran, sich hier insgesamt eher zurückzuhalten mit der Thematisierung. An einigen Stellen rückt das doch in den Blick, zum Beispiel im Ausstellungsort der sogenannten Foundation 17. Das ist so eine örtliche Initiative, wo es auch um die Wiederbelebung von so aufgegebenen Orten im Stadtraum geht. Aber die Manifeste steht eigentlich auch ihrem Selbstverständnis nach hier dafür, Themen wie Minderheiten zu thematisieren, Klimapolitik, Geschlechterpolitik, Nachhaltigkeit und Demokratie und so weiter. Alles das, was bislang an den Ausstellungsorten hier nicht so eine große Rolle gespielt hat.
Die Manifesta in Pristina, die reiht sich ein in ein Jahr der Großausstellungen. Also es gibt die Biennale in Venedig, die Documenta in Kassel, nun eben die Manifesta. Und zahlreiche Stimmen sagen, dass solche Veranstaltungen nicht mehr zeitgemäß sind. Hat das noch Sinn, diese Manifesta?
Also generell beurteile ich diese Kritik als gerechtfertigt, weil so generalisierende Großausstellungsformate tatsächlich etwas Überlebtes haben, wo einfach nur Kunst für den Markt bereitgestellt wird. Die Manifesta selber stand eigentlich schon vor Jahren vor dieser Frage. Zum Beispiel, als sie ihre 10. Ausgabe in St. Petersburg veranstaltete, damals unter der Leitung von Kaspar König, während gerade in Russland die Sache mit der Annexion der Krim losging. Also daraufhin hat man sich schon überlegt, was kann man eigentlich als Kunstausstellung nachhaltig vor Ort bewirken, und daraus entsprang dann eben diese Idee, sich über Jahre hinweg mit den jeweiligen Städten, wo man dann gastiert, mit der jeweiligen Stadtgesellschaft zu engagieren, und das klappt mal mehr, mal weniger. Jetzt würde ich sagen, in Pristina wirkt es sehr, sehr stark, weil hier wirklich sehr viele Orte brach liegen und weil es hier tatsächlich noch um eine sehr, sehr junge Nation geht, sozusagen, die sich noch gar nicht wirklich gefunden hat und die man auf diesem Weg näher an Europa heranbringen möchte. Das scheint mir auf den ersten Blick sehr einleuchtend, wenn auch natürlich sehr idealistisch.
Carsten Probst über die Manifesta in Pristina, die noch bis zum 30. Oktober andauert. Schon recht lange dauert wohl auch ein Streit zwischen dem Schriftsteller Thomas Brussig und dem S. Fischer Verlag. 2015, da hat Thomas Brussig einen Roman mit dem Titel »Das gibt's in keinem Russenfilm« veröffentlicht. Eine Fiktion mit wahren Elementen, unter anderem mit einer Passage über Brussigs Wehrdienst in der ehemaligen DDR. Und bei der fühlte sich ein ehemaliger Kompaniechef Brussigs nicht besonders gut dargestellt. Auf jeden Fall hat sich der Mann beim Verlag gemeldet, sich beschwert, mit Klagen gedroht. Daraufhin hat der Fischer Verlag dem Kompaniechef angeboten, seinen Namen nicht mehr zu nennen. Und nun findet Thomas Brussig sich und sein Buch vom Verlag nicht geschützt und hat die Zusammenarbeit gekündigt. Meine Kollegin Stefanie van Oppen weiß mehr. Frau van Oppen, das Buch ist 2015 erschienen. Warum kommt es jetzt zur Trennung? Was ist passiert?
Ja, Thomas Brussig ärgert sich, dass der Verlag überhaupt auf diesen ehemaligen NVA-Offizier eingegangen ist. Und seiner Darstellung nach hat der Verlag von ihm verlangt, dass er einer Änderung seines Buches zustimmt, um eben die Persönlichkeitsrechte des ehemaligen NVA-Offiziers zu schützen. Und seiner Ansicht nach sind eben keinerlei Persönlichkeitsrechte verletzt worden. Zumal, das hat er heute auch nochmal in einer Pressekonferenz, die er gegeben hat, gesagt, dieser Offizier selbst schon mit seinem Klarnamen an die Öffentlichkeit getreten sei. Und stehen sich zwei Parteien gegenüber, und mein Eindruck ist, dass Thomas Brussig da auch wirklich noch immer sehr emotionalisiert ist, was diesen NVA-Offizier angeht. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz, was er selber dazu gesagt hat.
Wenn man sich überlegt, was das für eine Type ist, die da an den Verlag herangetreten ist, und auch was, wenn man sich die Mails anguckt, die er schreibt, also dass die das überhaupt in irgendeiner Art ernst nehmen. Also ich habe denen gesagt, von Anfang an, da solltet ihr ja nicht drauf reagieren. Sie haben darauf reagiert. Sie haben dem dann auch gesagt, naja, das, was sie wollen, das können sie nicht verlangen, aber vielleicht sowas und dann vielleicht das. Und wollen sie nicht lieber einen Rechtsanwalt hinzuziehen, damit wir das Ganze dann professionell irgendwie gehandelt haben, und das ist nicht, was ein Autor von seinem Verlag erwartet.
Genau, er hat sich wahnsinnig darüber geärgert, dass diesem Menschen, der für ihn offensichtlich ein ziemlicher Unmensch war, überhaupt entgegengekommen ist.
Das heißt, also Thomas Brussig hat sich geärgert, das wirkt alles sehr emotionalisiert. Sie haben auch die andere Seite gefragt, Sie haben auch mit dem Verlag gesprochen, mit der Verlagsleiterin Sif Bublitz. Was sagt sie zu den Vorgängen?
Ja, sie stellt es natürlich ganz anders dar und war wohl auch komplett überrascht, dass Thomas Brussig heute Morgen endgültig die Zusammenarbeit mit dem Verlag ankündigte, diese Zusammenarbeit aufzukündigen. Denn aus ihrer Perspektive hat der Verlag alles getan, um zu verhindern, dass dieses Buch verboten wird. Also das hätte nämlich gedroht, wenn es zum Prozess gekommen wäre und eben dieser Kompaniechef diese diesen Prozess gewonnen hätte. Und insofern ist es bisher ja so, dass dieses Buch im Original weiterhin verkauft werden kann. Und sie sagt auch, dass es ginge auch tatsächlich nur um genau 2 Wörter in dem Buch, die dann geändert werden müssten, nämlich um den Namen von diesem Holger Bismarck, der an einer Stelle als Klarname vorkommt. Und insofern sieht der Verlag sich eigentlich in der Situation, dass alles getan wurde, um sich vor den Autor zu stellen und auch alles zu tun. Aber genau, und vielleicht hören wir dazu mal ganz kurz, was Sif Bublitz dazu gesagt hat.
Das ist ja letztlich eine juristische Einschätzung. Wir versuchen in dieser Hinsicht wirklich sehr verantwortlich zu sein. Und natürlich schützen wir die künstlerische Freiheit und wir schützen auch die Werke unserer Autoren. Das ist unser erstes Interesse. Aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Wahrung von Persönlichkeitsrechten von unbeteiligten Dritten. Das steht auch übrigens in unseren Verträgen. Und in diesem Fall ist es so, dass das Argument, dass hier eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt, dass das schon zumindest zweifelhaft war, ob man mit der Fiktionalisierung da durchkommt.
Ja, und mein Eindruck von der Pressekonferenz mit Herrn Brussig war eben tatsächlich, dass er dass das für ihn kein Argument ist, das Juristische, sondern dass es für ihn eine sehr emotionale Angelegenheit ist. Also da ist der lange Arm dieses Offiziers hat ihn sozusagen wieder am Schlawittchen gepackt und sozusagen in seine Autorenrechte eingegriffen.
Vielen Dank, Stefanie van Oppen, zum Streit zwischen dem Schriftsteller Thomas Brussig und dem S. Fischer Verlag, wo das Tischtuch wohl zerschnitten ist. Und wir machen weiter mit den Kulturmeldungen und die kommen heute von Karin Fischer.
Sexismus macht nicht vor hochkarätigen Festspielen Halt. Auch auf dem grünen Hügel in Bayreuth waren und sind Frauen sexistischen Sprüchen oder übergriffigen Bemerkungen ausgesetzt. Das berichtet der nordbayerische Kurier, der solche Fälle gesammelt hat. Frauen wurden demnach angemacht und begrapscht. Selbst die Leiterin der Richard-Wagner-Festspiele, Katharina Wagner, wurde Opfer anzüglicher Bemerkungen oder bekam Sexangebote, wie sie selbst der Zeitung bestätigte. Die Frauen berichten anonym über Vorkommnisse aus den letzten Jahren, dass sie übergriffig berührt oder umarmt wurden, eindeutige SMS-Nachrichten erhielten oder angegrapscht wurden. Katharina Wagner zeigte sich nun entsetzt. Sie habe von den Sexismusvorwürfen anderer Frauen wirklich nichts gewusst. Jetzt will sie gnadenlos reagieren und hat sofortige personelle Konsequenzen angekündigt für den Fall, dass sich die Vorwürfe bewahrheiten. Festspielsprecher Hubertus Herrmann bittet Betroffene, sich direkt bei der Geschäftsführung zu melden. Es würden keinerlei Beleidigungen oder tätliche Übergriffe geduldet. Und Kulturstaatsministerin Claudia Roth teilt mit, sexuelle Übergriffe dürften nicht ungeahndet bleiben. Sie gehe davon aus, dass die Leitung der Bayreuther Festspiele den Vorgängen mit Nachdruck nachgehen wird. Das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg wird zur Ausweichspielstätte des Nürnberger Staatstheaters. Das beschloss der Stadtrat von Nürnberg mit großer Mehrheit. Der Standort war bis zuletzt umstritten. Kritik kam von Historikern aus dem Umfeld des Dokumentationszentrums dort. Sie befürchteten unter anderem, die einzigartige Wirkung des Riesentorsos aus der Nazizeit werde zerstört. Der Bürgermeister der Stadt, Markus König, nannte die Entscheidung für eine kulturelle Interimsnutzung dagegen einen neuen, mutigen Weg. Zuletzt hatte der Landesdenkmalrat der Ausweichspielstätte zugestimmt, aber Bedingungen gestellt, wie etwa die vollständige Rückbaubarkeit. Die Nürnberger Oper wird ab 2023 für mehrere Jahre saniert. Die Stiftung Schloss Friedenstein will menschliche Schädel aus ihrer Sammlung nach Indonesien zurückgeben. Das kündigte Stiftungsdirektor Tobias Pfeiffer-Helke an. Vorausgegangen war ein 18-monatiges Forschungsprojekt, das die Herkunft der Schädel untersucht hatte, die während der Kolonialzeit in die herzogliche Sammlung kamen. Einigen konnte ihre Identität zurückgegeben werden. Viele der Schädel stammten von jungen Männern, die gefangen genommene Freiheitskämpfer waren. Sie wurden enthauptet, weil für gehängte Freiheitskämpfer zu dieser Zeit Kopfgeld bezahlt wurde, sagte der Ethnologe und Projektleiter Adrian Linder. Nun soll eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden, die zusammen mit Indonesien nächste Schritte unternimmt. Alleine geht das nämlich nicht. In Gotha wartet man offenbar noch auf eine ausdrückliche Forderung oder Bitte aus dem Land.
Und das war Kultur heute. Für heute ist folgend die Informationen am Abend. Ein Thema dort. Der Bund übernimmt 30% der Uniper-Aktien. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören.